Ich freue mich, wenn die Kirche für viele Menschen auch eine Institution sein kann, die Halt gibt. Das ist natürlich toll. Es gibt auch in verschiedenen Generationen Menschen, die nach wie vor da ganz viel rausziehen. Aber so wie sie ist, schließt sie einfach zu viele Menschen aus.
Femtastics Deep Dive ist der feministische Interview-Podcast von mir, Anna Weilberg.
Und mir, Lisa van Houtem. Wir sind die Gründerin des Magazins Femtastics.
Herzlich willkommen zurück bei Femtastics Deep Dive. Nächste Woche steht uns ja das Osterwochenende bevor. Vielleicht freut ihr euch, weil ihr ein paar Tage Urlaub habt. Aber vielleicht bedeutet Ostern für euch ja auch mehr. Wir möchten heute in dieser Podcast-Folge über das Thema Religion und Glaube sprechen, insbesondere über den christlichen Glaube. Wahrscheinlich ist es ja so, dass man sich, egal welcher Religion man angehört oder nicht angehört oder mit welcher Religion man aufgewachsen oder eben nicht aufgewachsen ist, dass man sich irgendwann in seinem Leben diese wichtige Frage stellt: Will ich an etwas glauben? Oder auch, kann ich an etwas glauben? Und wenn ja, an was? Oder eben nicht.
Oder eben nicht, genau. Was ja nicht von der Hand zu weisen ist, ist, dass wir auf jeden Fall alle in einem christlich sozialisierten Land größtenteils hier in Deutschland eben aufwachsen und dass wir, ob wir wollen oder nicht, mit vielen Bräuchen, religiösen Festen in Kontakt kommen und dadurch natürlich irgendwie auch eine, ja, Haltung dazu entwickeln. Wie ist denn das eigentlich bei dir, Anna, mit dir und der Kirche? Glaubst du an die Kirche?
Ich bin, muss ich dazu erstmal sagen, getauft worden und auch konfirmiert, also evangelisch. Und ich habe mich schon sehr früh in meinem Leben als Kind schon mit der Endlichkeit beschäftigt. Ich glaube, das geht ja irgendwann jedem Kind so, dass einem bewusst wird, dass man endlich ist und dass wir alle irgendwann sterben müssen. Und damit einher kommt dann ja auch einfach diese Frage, woher wir kommen und wohin wir gehen. Und damit habe ich mich eben natürlich auch auseinandergesetzt. Das ist ja einfach irgendwie was Menschliches, was wir alle tun. Und ich habe festgestellt, dass ja trotz dieser Erziehung, die ich hatte oder dieses Rahmens, ich war auch in einem evangelischen Kindergarten und wie gesagt, wurde dann konfirmiert und so weiter, dass ich persönlich aber nicht an etwas glauben kann. Was aber nicht heißt, ganz im Gegenteil, dass ich nicht trotzdem die christlichen Feiertage feiere. Die sind für mich irgendwie was Gesondertes. Also ich freue mich immer sehr auf Weihnachten und auch jetzt auf Ostern, weil das so schöne Ankerpunkte im Jahr sind und das sind für mich aber primär eigentlich so familiäre Traditionen, die ich gerne aufrechterhalte.
Ja, total. Ja, wie du gerade schon sagst, es läutet auch immer natürlich so eine bestimmte Jahreszeit
ein.
Und ist ja wirklich, ja, wie du sagst, ein Ankerpunkt im Jahr. Was wir aber dennoch immer sehr, sehr spannend finden, ist, wenn junge Frauen sich diesem Thema annehmen. Zum Beispiel Edith Löhle. Edith Löhle kennen wir persönlich. Sie ist eine junge Journalistin und Autorin, die in Berlin lebt. Und Edith sagt selbst, dass sie als Teenie ihren Ministrantinnen-Talar an den Nagel gehängt hat, weil ihr diese männerzentrierte Geschichte mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, dieser Dreifaltigkeit, nicht so passte. Jahre später allerdings, inspiriert durch ihre persönliche Erfahrung und auch eine Sinnsuche, hat sie diese Erzählung umgeschrieben und eine weibliche Perspektive ohne historische Umdeutung ins Jetzt geholt. Sie hat nämlich ein Buch geschrieben, das Bible Badass heißt. Worin geht's denn in diesem Buch, Anna?
Ja, ich finde, es ist total witzig, die Idee, die Edith da hatte. Die holt nämlich biblische Frauen bzw. weiblich gelesene Personen in einem, jetzt kommt's, WhatsApp-Gruppenchat mit ihrer Romanprotagonistin Clara zusammen. Und Clara ist eine junge feministische Frau, die in Berlin lebt und in der Medienbranche arbeitet. Also vielleicht erkennt ihr da Parallelen zu Edith selbst. Und in der Auseinandersetzung mit diesen Bibelfiguren, die in der Bibel gestrichen, zensiert, umgeschrieben oder komplett falsch interpretiert wurden, entwickelt die Romanprotagonistin ein ganz neues Verhältnis zu Religion. Und das finde ich echt einen neuen Ansatz, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Ja, total. Edith hat da auch wirklich sehr, sehr tief recherchiert, auch über Jahre hinweg. Sie hat natürlich selbst viele Kritikpunkte auch an der, sagen wir mal, Institution Kirche, die sie heute mit uns bespricht. Und ja, wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß mit unserem Gespräch mit Edith Löhle. Hallo Edith, herzlich willkommen bei Femtastics Deep Dive. Schön, dass du heute bei uns bist.
Hallo, ich freue mich, euch zu sehen und zu hören.
Ja, Edith, du hast ein neues Buch geschrieben und über das Thema wollen wir heute sprechen. Aber mal von vorne, das Buch, der Roman trägt ja den Titel Bible Badass. Was steckt hinter diesem Titel? Warum hast du diesen gewählt?
Also der Titel kam tatsächlich als allererstes zu mir. Ich habe das oft auch mit Headlines oder irgendwie mit Schlagbegriffen, wo etwas catchy sein muss, dass ich das oft träume und dann wache ich auf und dann habe ich das. Und es war eigentlich beim Buch auch so. Ich will jetzt nicht lügen, ich weiß nicht mehr, ob es ein Traum war, aber ich weiß, ich war morgens im Bett und war so, ich finde diesen Titel total geil, weil... Badass ist für mich ein starkes Wort. Also für mich in der Übersetzung ist es sowas wie tough, cool, lässt sich nicht die Butter vom Brot nehmen, so. Ja, und ich habe in der Zeit recherchiert über biblische Figuren. Und dann kam dieser Titel irgendwie. Ja, so.
Ja, und uns ging es ein bisschen in der Vorbereitung auf dieses Gespräch mit dir, ging es so ein bisschen wie deiner Romanprotagonistin Clara. Die ist ja auch Journalistin. Und im Buch, so viel verraten wir schon, muss sie selbst ein Interview mit einer Priesterin vorbereiten und sie ist bemüht, möglichst unvoreingenommene, neutrale Fragen zu formulieren. Deshalb frage ich jetzt auch mal ganz offen, warum wolltest du dich mit dem Christentum und der Bibel beschäftigen?
Also es gibt auf jeden Fall große Parallelen zwischen der Hauptfigur und mir und vor allem würde ich mal sagen, der Anknüpfungspunkt in der Wut, in der aktuellen Wut über die Machtverhältnisse, über Strukturen, die ungesund sind, zusammengefasst, ich bin wütend aufs Patriarchat, so wie wir alle wahrscheinlich hier in dieser Runde.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich habe aber in meinem eigenen Feminismus gemerkt, dass ich immer tiefer gehen wollte, immer mehr Fragen in Bezug auf meine Sozialisierung gestellt habe. Und irgendwann bin ich dann halt eben beim Katholizismus angekommen, weil ich aus Süddeutschland komme, erzkatholische Gegend, ich war Ministrantin, ich fand das auch erstmal als Kind schön, weil ich da diesen gemeinschaftlichen Aspekt gesehen habe. Und umso älter ich aber geworden bin, desto wütender wurde ich und desto mehr Fragen habe ich gestellt und habe mich aufgelehnt gegen die katholische Kirche, also bin ausgetreten und habe dann immer dagegen gewettert, habe gesagt, damit kann ich nichts anfangen mit diesem Männerclub. Ja, und jetzt irgendwie habe ich gemerkt, auch während der Pandemie, als sich alle die Sinnfragen gestellt haben, die das Privileg dazu hatten, habe ich gemerkt, oh, ich will nochmal an dieses Thema ran, weil irgendwie reicht mir das nicht, einfach nur wütend zu sein und zu sagen, ist doch ein Scheiß, ist nichts für mich. Und so kam das. Und ein Teil der Autofiktion, also des Autos in Fiktion, ist tatsächlich, dass die Anina, die Priesterin, die du gerade schon anmoderiert hast, ist eine echte Figur. Also auch ich habe als Journalistin ein Interview mit ihr gemacht. Und sie hat auch so ein bisschen den Stein ins Rollen gebracht.
Wie spannend.
Ja, sehr spannend. Deine Protagonistin Clara, die sagt ja auch, ja, diesen wunderbaren Satz, die Kirche als Institution steht bei mir auf der Shitlist, weit über Periodenshaming oder Mansplaining. Du hast ja eben auch schon gesagt, es ist ein Männerclub. Also genau, es gibt sehr viel, was man eben an der Kirche, der katholischen oder auch der evangelischen kritisieren kann. Aber jetzt nochmal zurück, warum ist das so für dich persönlich? Also du hast es ja schon eben anmoderiert. Warum ist die Kirche auf der Shitlist so weit oben? Kannst du es noch ein bisschen mehr vertiefen?
Gerne. Also die Kirche hat das Patriarchat nicht erfunden. Das muss man natürlich schon vorneweg einmal sagen. Aber die Kirche und in meinem Fall jetzt explizit die katholische Kirche, auf die ich den Fokus lege, die hat das alles zementiert, diese ungesunden Rollenbilder und die Verteilung, die uns bis heute nun mal einfach so gegeben ist. Viele haben es nicht auf dem Schirm, wenn man denkt, ja, wir sind doch in einer Gesellschaft geworden, die eigentlich jetzt nicht mehr so super religiös ist oder die jüngeren Generationen, die sind vielleicht spirituell, aber gehen nicht in die Kirche. Es ist aber doch so angelegt, dass die Kirche nach wie vor einen riesengroßen Einfluss hat. Es kommt natürlich auch auf die Regionen an. Also wie gesagt, ich komme ursprünglich aus Süddeutschland. Da ist es nochmal nach wie vor ein ganz anderes Thema. Da entscheidest du dich, dann hast du vielleicht, wenn du Kinder haben möchtest, dann müssen die eventuell auf eine katholische, in den Kindergarten oder andere Träger, die aus einer Kirche ausgehen. Und es gibt ganz, ganz viele Aspekte, also diese Antwort könnte ein bisschen ausufern. Ich habe nur gemerkt, dass vor allem auch in der Sprache zum Beispiel, also allein, oh mein Gott, das sagen Menschen täglich. Oder mir ist aufgefallen, so biblische Sachen, ich hatte gar keine große Ahnung von der Bibel und sagt trotzdem so, das ist ja wie Sodom und Gomorra zum Beispiel. Oder solches, also ganz viele Sachen, die sind in unserem Sprachgebrauch tagtäglich drin und wir hinterfragen die eigentlich überhaupt nicht. Deswegen gab es für mich so verschiedene Anreize, das anzugehen. Mhm. Und der größte Punkt natürlich, der größte Kritikpunkt an der katholischen Kirche ist für mich, dass Frauen nicht zur Ordination zugelassen sind. Also nach wie vor, und das unterscheidet ja die katholische Kirche von der evangelischen Kirche, sind die Frauen für die höheren Ämter immer noch nicht geeignet. Nicht geeignet, werden nicht zugelassen. Geeignet sind sie absolut. Genau. Ja. So rum, Gott, oh Gott.
Oh Gott, oh Gott.
Da ist es nämlich, ja. Jedenfalls, das ist natürlich ein großer Wutpunkt. Das geht nicht. Und dass die feministische Theologie, es gibt ganz viele Vorreiterinnen, viele TheologInnen, die sich dem Thema schon lang annehmen und die da viel versierter sind als ich. Ich habe niemals Theologie studiert. Bei mir ist es der eigene Antrieb, dass ich jetzt in dieses Thema gegangen bin. Aber da gibt es viele Vorreiterinnen, die das Thema angehen oder auch Bewegungen wie Maria 2.0. Das sind alles total interessante Menschen, die wollen, dass Kirche nicht ausstirbt, wenn sie eben moderner und zugänglicher, inklusiver, gleichberechtigter und fairer ist.
Ja, darüber wollen wir später auch gerne noch mit dir sprechen. Das haben wir uns auch notiert.
Cool.
Weil es ja auch durchaus neue Interpretationen von Kirche gibt. Aber grundsätzlich kann man ja schon sagen, die Kirche ist in der Krise. Wir haben uns da mal die Zahlen angeguckt und laut den Zahlen der Deutschen Bischofskonferenz waren 2022 rund 47% der deutschen Bevölkerung Mitglieder in der evangelischen oder katholischen Kirche. Und das ist die niedrigste Zahl seit Beginn der Erfassung. Die Zahlen haben über die Jahre immer weiter abgenommen, durch Kirchenaustritte einerseits, aber auch durch weniger Taufen. Und wie wir jetzt schon gesagt haben, du hast auch schon ganz viele Aspekte angesprochen, als FeministInnen fallen einem sehr viele Gründe ein, warum man nicht in der besonders vielleicht katholischen Kirche sein will. Aber so ganz offen gefragt, denkst du auch vielleicht, wir brauchen die Institution Kirche beziehungsweise die Mitgliedschaft in ihr gar nicht mehr?
Also so wie sie ist, auf jeden Fall nicht mehr. Aber ich bin keine Freundin von Absolutismus, von Ja oder Nein, Kirche zu oder auf. Ich wünsche mir einfach, dass sie inklusiver ist. Und ich freue mich, wenn die Kirche für viele Menschen auch eine Institution sein kann, die Halt gibt. Das ist natürlich toll. Es gibt auch in verschiedenen Generationen Menschen, die nach wie vor da ganz viel rausziehen. Aber das ist, finde ich, kommt es mit einer Verantwortung einher. Und diese Verantwortung, finde ich, muss anders getragen werden. Und deswegen für mich ist nicht eine Frage, brauchen wir die noch oder brauchen wir die nicht. Ich würde niemals irgendwas verbieten. Aber so wie sie ist, schließt sie einfach zu viele Menschen aus. Das soll anders sein. Und dann darf das gerne ein Gotteshaus bleiben. Man kann jetzt tiefer reingehen, Machtstrukturen. Ich meine, wie viel Besitz in Deutschland gehört der Kirche? Das ist ja unfassbar. Das sind da wahnsinnig viele Arbeitgeber oder Arbeitsplätze. Und das ist natürlich ein sehr umfassendes Thema, wo ich auch gar nicht überall fundiert drin bin. Aber ich würde mir wünschen, dass die Kirche bestehen bleibt, aber anders wird.
Mhm. Ja, da denkt man natürlich auch sofort dran, dass eben neben diesen emotionalen oder neben der emotionalen und spirituellen Funktion die Kirche ja auch eine praktisch gesellschaftliche hat. Also eben zum Beispiel durch soziale Dienste, die Diakonien, die Caritas, Johanniter, die Kirchenkitas etc. pp. Aber ich finde, was du auch ganz gut in deinem Buch herausstellst, ist ja, dass Menschen, die ja vielleicht christlich oder katholisch, wie auch immer, evangelisch sozialisiert wurden, dann vielleicht sich später von der Kirche entfernt haben, vielleicht auch spätestens, wenn der erste Gehaltszettel kommt und man die Kirchensteuer nicht zahlen will, dass diese Menschen vielleicht trotzdem irgendwann so eine Art innere Sehnsucht nach der Kirche, vielleicht auch nach Religion empfinden oder spüren. Also du hast da das ganz schön geschrieben, dass die Clara sagt, dass sie sich erinnert, wie schön sie es fand, als Kind vor dem Einschlafen zusammen mit ihrem Vater das Vaterunser zu beten und dass ihr das irgendwie so ein Gefühl von Sicherheit und Schutz gegeben hat. Und jetzt hast du ja eben auch schon gesagt, dass ganz viel von dir auch in der Clara drinsteckt. Das heißt, kennst du diese Sehnsucht und dieses Gefühl? Wie gehst du damit um?
Ja, ich kenne diese Sehnsucht absolut. Ich habe gerade gemerkt, habe es kurz, glaube ich, in einer anderen Antwort schon mal platziert, während dieser Pandemiephase, wo sich alles für uns alle umgestellt hat und ich konnte mir die Fragen stellen, so, was macht mich glücklich und was will ich tun und woran glaube ich, wer bin ich überhaupt? Ja. Zu spät kam die Frage, aber ja, ich habe sie jetzt für mich auf jeden Fall nochmal beackert.
Die kommt ja immer wieder, ne?
Also. Oder so, genau. Ja. Und da habe ich schon gemerkt, dass ich da nochmal, also als ich wirklich so Raum dafür hatte, habe ich gemerkt, so ich möchte den Raum auch mit Glauben füllen, aber unterscheide halt immer ganz strikt zwischen Religion und Glauben. Und alles, was mir Vorschriften macht, finde ich erstmal nicht gut und hinterfrage ich und lehne ich meistens ab irgendwann, weil es halt einfach pauschal ist und nicht für jeden allgemeingültig funktionieren kann, meiner Meinung nach. Boah, voll kryptisch geantwortet.
Aber es ist verständlich, ja.
Gut, sehr gut. Genau, also deswegen Unterscheidung Religion wegen Vorschriften, aber Sehnsucht, Glaube auf jeden Fall, weil ich der Meinung bin, dass es da viel mehr gibt als das, was wir sehen können und was wir wissenschaftlich bisher betrachtet haben. Ist immer die Frage, wo lenkt man den Fokus hin? Was ist jetzt gerade je nach Ordnung, je nach Gesellschaft, je nach Kultur gerade im Fokus? Aber es ist so viel, was wir vergessen haben, was weggelegt wurde, was uns aber in irgendwie eine schöne Schwingung bringt, das uns vielleicht sogar näher in den Urgedanken bringt von Nächstenliebe. Also das finde ich ist halt mein Punkt, das Urchristentum, alles, was ich dazu recherchiert habe, finde ich erstmal sind tolle Werte. Also wenn man dann das Menschengemachte wegnimmt und diese Geschichtserzählung von dem zornigen Gott und das sind ja alles Narrative, die dann irgendwie dann so missbraucht wurden. Aber wenn man die Grundregeln nimmt, du sollst nicht töten, du sollst nicht lügen, dann finde ich, wären wir als Gesellschaft auf jeden Fall liebevoller zueinander, als wir das jetzt sind.
Aber ist das nicht auch etwas, was man, wenn man jetzt sagt, aufgrund der heutigen gesellschaftlichen Entwicklung und dem heutigen Denken, brauchen wir dafür nicht eine Religion, wie du selber ja auch sagst, du unterscheidest das, um diese Werte zu leben, weil letztlich sind das, wie du auch sagst, Werte des menschlichen Miteinanders, des Mitgefühls, das könnte man ja auch eigentlich ohne Religion machen. Ich persönlich finde da das ganze Thema spannend, wie man das auch als Atheist betrachten kann. Der Philosoph Alain de Botton hat da vor sehr vielen Jahren ein Buch drüber geschrieben und auch einen TED-Talk gehalten, Religion für Atheisten, vielleicht kennst du es auch. Und da hat er dafür plädiert, dass wir Wege finden sollten, diese Bedürfnisse und Funktionen in Bezug auf diese genannten Werte, die früher die Kirche erfüllt hat, also zum Beispiel Zusammenhalt, Community, Solidarität miteinander, anders in unserer Gesellschaft zu leben.
Ja.
Ich glaube, dass das auch durchaus geht und dass man dafür nicht eine Religion braucht. In gewisser Weise ist das vielleicht ja auch schon passiert und Menschen haben sich einfach neue Formen von Religion oder Kirchen oder Spiritualität gesucht. Das hast du eingangs auch schon angesprochen. Ja, was denkst du so dazu?
Finde ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt und den unterstütze ich auch 100%. Auf der einen Seite sage ich, mag Religion nicht wegen Vorschriften. Auf der anderen Seite kommt man ja schon wieder auch in so einen Regelkatalog, wenn man sich jetzt zum Beispiel an den 10 Geboten orientiert. Für mich ist es ein Angebot, es kann ein Angebot sein, also ich selber bin ja überhaupt nicht religiös, ne? Also ich bin ja ausgetreten aus der Kirche und will auch gar nicht mit dem Buch Promotion für Kirche machen, auf gar keinen Fall, aber was ich schon möchte, ist einfach, dass man sich nach neuen Wegen umguckt, entweder man schafft es in eigener Kraft, das kann man in allen Bereichen so sehen, entweder du machst dein Mindset, du trainierst dich so oder du hast Anknüpfungspunkte in der Natur, die dir so viel Kraft geben, dass du das aus dir rausholen kannst. Oder aber es gibt halt auch Typ Menschen, die brauchen das in irgendeiner Form von Halt, Struktur, wie auch immer. Und ich würde nie sagen, dass es eben das eine oder das andere braucht oder nicht braucht. Aber ich persönlich gehe voll mit dem philosophischen Ansatz. Absolut. Und ich finde auch im Buch ist auch schon auch rausgearbeitet, dass es am Ende darum geht, so die eigene Göttlichkeit zu erkennen. Also, dass man nicht, man soll jetzt auch nicht die Göttin oben anbeten, weil das ist ja dann wieder hierarchisch, sondern dass man halt erkennt, dass man das in sich hat. Das finde ich, ist ein schöner, empowernder Gedanke. Aber wenn denn jetzt jemand halt in der Kirchenbank für sich finden will oder auf der Wiese, das ist mir völlig wurscht.
Wie stehst du so zu dieser Idee, neue Formen von Religiosität oder Spiritualität irgendwie woanders zu finden? Also, glaubst du, dass das schon passiert ist? Also ja. Ich muss jetzt dran denken, an diesen Spiritualitätstrend auch, ne? Also der ja riesig geworden ist in den letzten Jahren, ist vielleicht auch eine neue Form von Religion in gewisser Weise oder ein Ersatz dafür.
Ja, auf jeden Fall. Also ich frage mich immer, wie nachhaltig das ist, also wie lang bleibt es dann? Aber erstmal ist es ja total schön, dass Menschen die Freiheit empfinden, in verschiedenen Ausdrucksformen Religion für sich auszuüben oder einen Ersatz von Religion, wie auch immer man es nenne. Ich finde es interessant, es wird manchmal so frequentiert benutzt. Also ich habe so viele Headlines gelesen wie das Berghain ist das neue Gotteshaus oder ja, Yoga ist ein neuer Gottesdienst oder wie auch immer. Also es wird ganz viel gleichgesetzt, wo ich jetzt persönlich nicht mitgehe, weil mir das dann einfach nicht zu groß gedacht ist, genug groß gedacht ist. Aber an sich ist der Gedanke wunderschön, weil es uns einfach viel mehr in der Individualität unterstützt.
Es ist ja auch ein sprichwörtlicher oder ein rhetorischer Vergleich, der oft irgendwie so vielleicht eher journalistisch als wirklich jetzt im tagtäglichen Sprachgebrauch gemacht wird, aber so mit religiöser Ernsthaftigkeit betreiben die Leute whatever, ne, ihren Spinningkurs oder ihre Diät oder ihre Obsession mit dem Fußballclub oder was auch immer, ne, so.
Genau.
Ja. Das wird ja wirklich oft verglichen. Ich verstehe, was du meinst.
Klar, ja. Und auf der anderen Seite, ich glaube, ist es ja auch so, dass die ganzen Narrative, die aus der Bibel stammen, unser ganzes Leben nach wie vor durchziehen. Also ich glaube, wer einmal im Rahmen der Journalismusausbildung irgendwie so ein Dramaturgie-Seminar oder so hatte, weiß das ja auch, dass sämtliche Hollywood-Filme und aber auch auf Social Media heute eigentlich überall immer wieder die Auferstehungsgeschichte erzählt wird, beziehungsweise die Geschichte, dass da jemand ist, ne, der irgendwie für die Sünden aller anderen stirbt, beziehungsweise der vielleicht auch leidet öffentlich und damit anderen hilft, die gleiche Leiden haben. Also ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Es ist ja, es durchdringt ja, ja einfach unsere komplette Gegenwart. Also insbesondere eben diese Narrative. Von daher.
Total. Ja. Ich glaube, es ist das größte Storytelling.
Ja, so rum.
Überhaupt. Ja. Ne? Also ja, es wird für alles irgendwie abgewandelt. Und ich habe es ja auch in der Recherche gemerkt. Mir war voll wichtig, diesen Roman so popkulturell wie möglich zu machen, weil ich eben nicht in so einer Esoterik-Ecke landen wollte damit. Und habe aber in der Recherche gemerkt, so, ey, wie viele das schon versucht haben. Also jetzt nicht genau so. Ich finde wirklich, dass mein Buch besonders ist und dass es vielleicht noch was reingeben kann, was genauso nicht gedacht wurde. Aber trotzdem zeitgleich habe ich natürlich gesehen, irgendwie alle Jenner und Kardashians haben sich schon als Maria Magdalena oder Mother Mary inszeniert, Lady Gaga, alle möglichen. Also das ist natürlich auch in der Popkultur ein Thema, an dem sich immer wieder abgearbeitet wird in alle Richtungen.
Ja,
und das bedeutet aber auch, dass es halt für die Menschen wichtig ist, weil es was mit uns macht, weil wir entweder halt ja in der Kindheit oder in unserer Prägung damit zu tun hatten in irgendeiner Form. Auch wenn du atheistisch bist, dann bist du ja auch geprägt davon, ne? Nur dass du halt nicht daran glaubst. Aber irgendwie umgibt uns alle dieses Thema und wir alle stellen uns im Laufe unseres Lebens die Frage, will ich an irgendwas glauben und wenn ja, an was? Deswegen finde ich es absolut relevant.
Oder und, entschuldige, aber auch vielleicht kann ich an irgendwas glauben, ne?
Ja, absolut. Ja, wahrscheinlich ist das die beste Frage, weil man sich natürlich immer wieder fragt, bin ich komplett bescheuert, wenn ich an was glaube, wenn zeitgleich all das passiert, was gerade so passiert. Ne? Das ist ja dieser Klassiker, wie kann es einen Gott geben, wenn es Kriege gibt zum Beispiel. Da wird aber natürlich ganz oft der Mensch aus der Gleichung gelassen.
Konfirmationsunterricht lässt grüßen, ja.
Genau. Ja, genau.
Flashback.
So, ihr merkt schon, das ist ein Thema, da kann man wirklich total ausufern.
Ja. Interessant in diesem ganzen Kontext ist ja auch das Thema kirchliche Hochzeiten. Zu Beginn des Romans erlebt ja die Protagonistin ihre Freundin Barbara, ihr ganz aufgeregt von ihrer Verlobung und der geplanten kirchlichen Hochzeit erzählt, bei der sie dann auch noch den Nachnamen ihres Partners annehmen will. Und das beobachten wir tatsächlich auch. Also obwohl statistisch gesehen kirchliche Trauungen ja kontinuierlich abnehmen, sehen wir gleichzeitig auch irgendwie in unserer Bubble vor allen Dingen auch sehr viele Fotos und Videos von kirchlichen Taufen und von Hochzeiten. Das heißt, hast du dich damit eigentlich auch beschäftigt, warum überhaupt noch kirchlich geheiratet wird heutzutage?
Ja, also zum einen habe ich es natürlich auch im privaten Umfeld beobachtet, tatsächlich eher mit einer Tendenz wieder, vielleicht liegt das jetzt am aufsteigenden Alter, aber jetzt wollen mehr FreundInnen von mir kirchlich heiraten als noch vor 10 Jahren. Finde ich ganz interessant. Und meistens ist es sehr emotional und nostalgisch begründet. Also tatsächlich wie auch im Buch bei der Barbara, weil die es quasi so für ihre Mama auch macht. Und die Kirche ist plötzlich wieder wichtig für sie geworden, weil ihre Eltern haben auch so geheiratet, die Mutter ist verstorben und so. Also man hat da oft so emotionale Gründe. Und abseits von den persönlichen und emotionalen Gründen, du hast ja die Zahlen ja auch schon gesagt.
Ja,
ne? Also
genau.
An sich geht's runter, aber es ist doch erstaunlich, wie verankert das in den Menschen ist und auch in Menschen, die lang von der Kirche abgelehnt wurden. Ne? Also das ist natürlich auch das Thema gleichgeschlechtliche Ehe oder Segnung dann, ist natürlich ein Riesenthema, weil die katholische Kirche mit der Queer-Community schon immer furchtbar umgegangen ist, um es einfach mal zu sagen, wie es ist. Und ich finde es ganz interessant, bei queeren Freunden zu beobachten, dass da eher jetzt so ein Ansporn ist, ja, wenn es jetzt offener wird und so, ja, dann will ich das unbedingt. Ne? Also, dass da gar nicht so eine Ablehnung ist, von wegen, jetzt kriegt ihr uns nicht, sondern dass da teilweise es auch für manche so ein so ein Haken ist, der plötzlich doch gesetzt werden will. Manchmal ist es auch dann später so, dass man den Eltern nochmal was beweisen will oder den Großeltern, bevor sie sterben und so. Da kommen wir wieder in die emotionalen Gründe. Aber für mich persönlich ist es total interessant zu beobachten, wer dann um die Ecke kommt mit der kirchlichen Trauung von Leuten, von denen ich das gar nicht erwartet hätte. Und ich selber bin ambivalent. Also ich persönlich, ich werde auf gar keinen Fall in der Kirche heiraten, sollte ich heiraten. Aber wenn ich dann eingeladen bin und dann gehe ich auch rein, dann macht es schon was mit mir. Und dann frage ich mich wieder, ist das jetzt meine Sozialisierung oder ist es gerade ein magischer Moment, den ich in diesen Hallen erlebe? Keine Ahnung. Aber ich merke schon auch, dass das nach wie vor in mir was bewegt.
Ja, ich glaube auch grundsätzlich könnte man ewig lange darüber sprechen, welche Art von Projektionen und Idealvorstellungen und so auch auf diese Hochzeit mit dem weißen Kleid und mit dem, ne, diesem ganzen Pipapo drumherum so draufgelegt werden. Das ist ja eh nochmal ein eigenes gigantisches Thema für sich.
Ja, aber auch das Thema Taufen, ne? Also wo man irgendwie auch sagen könnte, krass, dass dann einfach so die Entscheidung fürs Kind, fürs Baby getroffen wird. Aber ich weiß, oft ist ja auch da die Motivation, ja, diesen guten Segen irgendwie mitzugeben, ne? Und das Kind irgendwie zu weihen und ihm was Gutes zu wünschen. Also vermute ich. Aber finde ich auch erstaunlich, wie viel Taufen man da so jetzt gerade sieht.
Ja, oder ob das.
Hast du da Zahlen? Sorry. Weil da weiß ich zum Beispiel gar keine Zahlen, aber beobachte es auch nur im Kreis.
Genau, das ist jetzt rein gefühlt.
Also ja,
die Wahrnehmung der letzten Jahre.
Ja. Die Statistik ist dann die gleiche von der Deutschen Bischofskonferenz, wo eben es um die Kirchenaustritte geht. Die beziehen auch Taufen mit ein, dass die abnehmen insgesamt. Also statistisch gesehen, weil wenn du getauft wirst, bist du dann ja Kirchenmitglied. Wenn nicht, dann nicht.
Ja, bis du wieder austrittst.
Genau.
Bist du eigentlich, Lisa? Bist du getauft und religiös?
Ja, also ich bin getauft, ich bin auch konfirmiert, ich bin also evangelisch. Ich bin dann tatsächlich, ne, als dann der erste Gehaltscheck eben kam, Mitte 20, und ich die Steuer gesehen habe, dann bin ich ausgetreten. Das ist ja so ein bisschen so der Klassiker.
Ja.
Ich wohne aber auch jetzt wieder in unmittelbarer Nähe zu dieser Kirche, bei der ich auch im Kindergarten war tatsächlich. Und genau, ich habe da schon irgendwie große auch Gefühle, habe ich gemerkt. Und ich muss dazu sagen, mein Freund ist schiitischer Muslim. Das heißt, unsere Kinder sind quasi erstmal gar nichts, wenn man so will. Aber durch einen Zufall gehen sie in eine evangelische Kita seit einem Jahr. Ja, und dadurch ist das alles jetzt wieder sehr viel präsenter geworden. Auch präsenter, als ich tatsächlich geahnt hätte oder gedacht hätte. Aber ja, es macht was mit mir. Also es ist vielleicht auch, was du auch schon meinst, dieses fortgeschrittene Alter könnte vielleicht auch damit zusammenhängen. Ich finde es irgendwie bei Zeiten tatsächlich irgendwie ganz schön, dass das da ist. Also wir gehen dann so mal in einen Kindergottesdienst vor Weihnachten oder das, ne, auf einmal ist Ostern und alles ist wieder so ein Präsenter. Aber ich war schon auch ein bisschen erschrocken, als meine Tochter das erste Mal nach Hause kam und jetzt irgendwie von Jesus erzählte. Oder irgendwie, sie stellt jetzt auch öfters Fragen über den lieben Gott, beziehungsweise wenn sie sauer ist, sagt sie jetzt neuerdings immer, der Gott soll sterben. Das ist jetzt gerade so ein neues Ding.
Das wäre auch ein guter Buchtitel gewesen.
Ja, aber ich möchte jetzt ja nicht über meine Kinder, also ne, die ist jetzt 5, das ist jetzt irgendwie so eine Phase. Aber also genau, es ist auf einmal wieder da und ich bin auch gerade noch so ein bisschen ambivalent. Irgendwie ist da so ein warmes, wohliges Gefühl, auch wenn ich diese Lieder auf einmal jetzt wieder höre und singe. Aber ich bin gespannt.
Bist du noch unsicher, ob es in Bezug auf die Religiosität dabei ist oder eher auf die Tradition? So wie wenn man jetzt sagt, man singt ein Geburtstagslied für jemanden und hat dabei ein wohliges Gefühl, weil man das schon als Kind gesungen hat. Oder man singt jetzt ein Weihnachts- oder ein Kirchenlied.
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe irgendwie, glaube ich, so in den 20ern meinen Bezug, ähnlich was Edith auch gesagt hat, dazu komplett verloren. Auch aus feministischer Sicht heraus fand ich das alles irgendwie ganz schlimm. Gleichzeitig, ne, bespreche ich und mein Freund das halt auch mal. Wir sind halt in einem christlichen Land und unsere Kinder werden christlich sozialisiert. Wir feiern auch die christlichen Feste. Wir versuchen aber auch, die muslimischen Feste zu erklären und ein bisschen mitzunehmen und zu feiern. Aber von daher, ich finde es schon irgendwie wichtig, dass die Kinder da auch mehr drüber vielleicht lernen und erfahren. Und also, genau, ich muss dazu noch sagen, also ne, das ist in der Kita, also es findet statt, aber ja, immer noch wenig. Und die Kita ist natürlich auch irgendwann vorbei und dann gehen sie in die Schule und dann werden die Karten auch nochmal neu gemischt.
Interessant, wie es wieder in deinem Leben ist.
Genau, es ist auf einmal irgendwie wieder da.
Ich möchte noch eine Frage stellen zu modernen Formen der Kirche. Edith, du hast eben schon Maria 2.0 als Stichwort genannt. Der Begriff sagt jetzt vielleicht den einen direkt was, den anderen vielleicht überhaupt nicht. Inwiefern hast du dich mit so neuen Formen oder moderneren Formen oder Interpretationen von Kirche, der Bibel, Theologie beschäftigt? Jetzt auch vielleicht für das Buch.
Also ich habe wirklich extrem viel recherchiert. Ich habe ganz am Anfang, als diese Idee kam, als dieser Name kam und ich wusste, ich will was machen, war das echt noch alles sehr roh und grob und ja, ich war so ein kleines Fohlen und konnte noch nicht so ganz aufstehen und habe aber gedacht, ja easy, ich schreibe da einen coolen Text, der wird schon. Und ich habe diese Recherche total unterschätzt. Das klingt so negativ, aber ich habe im Schreibprozess einfach gemerkt, dass es da unglaublich viel zu ergründen gibt und dass natürlich, wie vorhin gesagt, Menschen jahrelang studieren und auch nochmal spezialisiert da reingehen und dann in ihren Gemeinden diese Arbeit machen und einen ganz, ganz anderen Wissensstand natürlich haben als ich. Und ich habe zum einen das Glück gehabt, eben durch diese Anina Linné, durch die evangelische Pastorin, dass die mir immer wieder ein bisschen geholfen hat und gesagt hat, guck mal dahin, guck dir mal das an. Dann in dieser Zeit, das Lobe des Internet, Gott sei Dank, konnte ich, sage ich schon wieder Gott sei Dank, zum Glück, aber zum Glück hatte ich dadurch voll viel Input, was ich immer in die Signierung vorne reinschreiben kann. Immer entweder Halleluja oder ja. Gott sei Dank ist es da oder irgendwas. Genau. Durch das Internet ist das natürlich was ganz anderes, als hätte ich dieses Buch vor 20 Jahren geschrieben. Da habe ich ein großes Glück, weil ich war nie bibelfest. Dann hast du natürlich das Ding, was im Buch ja viel vorkommt, sind diese Übersetzungsfehler. Da war ich krass dankbar, dass es so viel aufgearbeitete Dinge in verschiedenen Sprachen gibt und wieder Rückübersetzungen und inklusive Übersetzungen, queer gelesene Übersetzungen, atheistische Übersetzungen, philosophische Übersetzungen. Also da gibt es schon wahnsinnig viel, zum Glück. Aber bedeutet, dass ich wirklich jahrelang recherchiert habe und zum einen faktisch recherchiert habe in den Apokryphen und in theologischen Abhandlungen, zum anderen aber halt auch ich mir den Raum erlaubt habe, es zu mir kommen zu lassen. Also es war wirklich, ich hatte so viele krasse Erlebnisse in diesem Schreibprozess, wo Menschen auf mich zugekommen sind und mir plötzlich von sich aus irgendwas über die französische Legende von Maria Magdalena erzählt haben und mir wieder so einen Hint gegeben haben. Also ich habe immer wieder so Puzzleteile auch bekommen von der Zeit, vom Universum, von was auch immer, was zu dieser faktischen Recherche hinzukam. Und dann habe ich mir das erlaubt, im Roman durch diesen fiktiven Twist und durch den Ansatz, den ich habe, das alles einfließen zu lassen. Also das habt ihr bestimmt gespürt, gemerkt, es sind unfassbar viele Fakten. Also man lernt ganz viel und gleichzeitig ist es aber halt auch voll die fantastische Reise.
Ja, vielleicht jetzt zum Schluss nochmal. Die Kirche ist ja in der Krise, haben wir schon gesagt. Was denkst du persönlich, kommt sie da wieder raus, beziehungsweise soll sie das überhaupt? Also wie wird sich das weiterentwickeln, vielleicht auch bei den jüngeren Generationen? Weil wir haben auch noch viel besprochen, es gibt ja auch nachweislich gerade wieder diesen Riesentrend hin zu Tradition. Das sehen wir leider auch am Wahlverhalten, gerade auch von Jüngeren. Da könnte man ja auch denken, dass das vielleicht der Kirche in die Hände spielt. Was denkst du?
Ja, das denke ich auch tatsächlich. Mhm. Und eben nicht im positiven Sinn, weil man könnte ja auch sagen, mein Buch zum Beispiel spielt der Kirche in die Hände, wenn sie sich öffnen.
Ja.
Aber rückschrittlich ist natürlich immer problematisch, finde ich. Vor allem, wenn es eine exklusive Masse wird dann am Ende. Also ich finde halt interessant, ich lege meinen Fokus halt auch gerne auf Positives. Und was ich toll finde, ist, dass es wahnsinnig viele Leute gibt, die ähnlich versuchen wie ich, eine Identifikation vielleicht irgendwie zu erzeugen, aber nicht mit irgendwelchen Dogmen und so zu kommen oder einfach modern Kirche leben wollen und das nicht ganz für sich ausschließen, aber halt einen guten Weg dafür finden. Und ey, ich habe zum Beispiel bei Instagram so viele coole queerfeministische, sexpositive TheologInnen getroffen oder Menschen, die Gemeinden ganz anders leben. Und da lege ich gern meinen Fokus drauf, weil die werden auch immer mehr. Und das ist total cool. Das merke ich jetzt schon. Ich meine, mich haben jetzt auch schon so viele angeschrieben, aber hättest du vielleicht Lust, in meiner Gemeinde zu lesen? Dann denke ich, ja, unbedingt. Also dafür gehe ich dann gerne auch in eine Kirche, weil dann kann man da wieder einen kleinen Funken setzen, einen kleinen Samen setzen und mal gucken, was draus erwächst. Also es gibt bei jeder Bewegung eine Gegenbewegung. Und ja, du hast die Leute, die wieder traditioneller, konservativer, vielleicht rechter werden. Du hast aber auch die, die so einen unendlichen Drang haben, Wille haben, was zu verändern. Und da gucke ich lieber hin.
Das machen wir auch. Wir schließen uns an.
Toll.
Vielen Dank, liebe Edith, dass du heute bei uns warst.
Ja, vielen lieben Dank.
Ja, ich bedanke mich für das schöne Gespräch. Danke für eure offenen Fragen und offenen Herzen. Alles Liebe für euch.
Vielen Dank.
Dir auch.
Ja, wow. Wir hoffen, wir haben euch Lust gemacht, dieses Buch zu lesen. Es lohnt sich nämlich wirklich sehr. Bible Badass, das neue Buch von Edith Löhle. Ihr findet auch in unseren Shownotes dazu einen direkten Link, unter dem ihr das bestellen könnt. Ansonsten bedanken wir uns wie immer für euer Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast Fantastic Deep Dive weiterempfehlen mögt. Wenn ihr Anmerkungen habt, schickt uns gerne eine E-Mail an podcast@fantastics.com. Ihr könnt es übrigens auch bei Steady unterstützen. Dort heißen wir Fantastics. Und ansonsten, ja,
hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Genau. Bis dann.
Bis dann. Tschüss.